basic drive coming at you with a fast beat. Miami Dolphins just laying at your feet. From the Orange Bowl Wars to the Aqua Teal, fighting on the field, fundamental football. Feel the passion unsealed. Return legends like Shula and Marino. Epic games hot as the Miami Sun's glow. Touchdowns and tackles with the lock and flow. Dive in the formations, read the defensive playbooks. Passes, receptions, and all the hooks. Rocking knowledge like a history textbook. Basic driver show with a heart and a roar. For the love of the Dolphins and football alone. Place your boots, crank it up, let's explore. Rock on the stay tuned.
Hallo und herzlich willkommen zum Basic Drive, dem Format des Dolphins Drive, in dem wir in die Geschichte der Miami Dolphins und in technische Grundlagen hineingucken. Und ihr seht es heute schon am Titel, wir werden über einen Wide Receiver reden. Relativ unbekannt, trotzdem einer der besten Wide Receiver aller Zeiten. Und zwar geht es um Paul Warfield. Paul Warfield wurde am 28. November 1942 in Ohio geboren und fing dann an seiner High School, der Warren G. Harding High School, Running Back und Defensive Back für die heimatlichen Panthers zu spielen. Nach seiner Highschool-Karriere, wenn man das so nennen will, ging er dann zur Ohio State University, wo er für die Buckeyes gespielt hat. Und auch hier wieder als Running Back und Defensive Back. Während der Championship-Season von Ohio State hat er den Ball 77 Mal getragen für 420 Yards, 5 Touchdowns bekommen und war dann Third-Team All-Big Ten Conference Player. Und so ging es dann weiter und letztlich wurde er dann mit dem 11. Pick 1964 im NFL-Draft von den Cleveland Browns gepickt. Eigentlich als Defensive Bat. Aber während der Workouts, während der Trainings vor der Saison, spielte er immer wieder Wide Receiver und das war so überzeugend, dass man ihn kurzerhand ganz einfach auf die Position des Wide Receivers setzte. Und in seiner Rookie-Saison hat er 52 Pässe für 920 Yards und 9 Touchdowns gefangen. Das sind 17, Yards per Reception. Und er war halt bekannt für seine extreme Geschwindigkeit. Er wurde direkt dann in den Pro Bowl eingeladen und auch ins First Team All-Pro. Besonders beeindruckend sind die Zahlen von Paul Warfield, wenn man sich anguckt, wie die Receiving- und Passing-Regeln während seiner Karriere waren. Im Vergleich zu heute. In den 60er Jahren war zum Beispiel die Passspielzone viel enger. Das gab Quarterbacks weniger Zeit zu werfen. Dementsprechend haben sich die meisten Teams auch mehr auf Runs konzentriert. Der Quarterback, die Regeln zum Schutz des Quarterbacks wurden bis heute natürlich massiv verschärft. Es gab damals zum Beispiel gar keine Roughing the Passer-Strafe, der Kopf des Quarterbacks war ein klares Ziel und so weiter. Natürlich wurde die Ausrüstung auch besser und es gab verschiedene Regeländerungen, die dazu führten, dass mehr Punkte erzielt wurden, wie zum Beispiel die Two-Point-Conversion. Außerdem war, was das Receiving angeht, der körperliche Kontakt zwischen Verteidigung und Receiver im Passspiel weitaus mehr erlaubt als heute. Es gab praktisch kaum Pass-Interference. Zone-Defense gab es in den 60ern so gut wie noch gar nicht. All das ist es halt dementsprechend, dass Receiver es nicht besonders einfach hatten. Und trotzdem hat Paul Warfield halt hervorragende Zahlen ausgelegt. In seiner Zeit mit den Cleveland Browns hat er einiges, also ich habe jetzt nicht die genauen Yards jetzt rausgesucht, aber er hatte 1000 Yards Season noch, 920 in seiner Rookie-Saison. Im zweiten Jahr hatte er zum Beispiel nur 30 Yards bei der Receptions, aber ansonsten hat er regelmäßig über 700, teilweise über 800 Yards gefangen, wie immer man es ausdrücken möchte. Er spielte halt für die Browns dann in Main Championship Games, aber 1969 war eine weitere Pro Bowl-Season für Warfield. Und danach wurde er für einen dritten Pick, für den dritten Pick des 1970er Draft zu den Miami Dolphins getradet. Das war, für Warfield war das damals ein Schock, denn der hat sich eigentlich bei den Cleveland Browns komplett etabliert gesehen und galt als Cleveland Browns populärster Spieler. Er hat dann gesagt, I have to admit, going to Miami was not a place I desire to go. Das hat er 30 Jahre später noch gesagt. Die Browns haben dafür dann zum Beispiel den Quarterback Mike Phipps von Purdue damals geholt. Das gilt als einer der schlechtesten Trades, die jemals gemacht wurden in der ganzen NFL-History, denn Phipps hatte minimalen Erfolg bei den Browns und Warfield war ein riesiger Faktor bei den Super Bowl-Gewinnen der Miami Dolphins. Denn dazu werden wir jetzt kommen. Der große Don Shula wollte nämlich unbedingt einen Deep Threat haben, einen Spieler, der tiefe Spielzüge entscheiden kann, und er hatte die Gelegenheit, Paul Warfield zu holen. Und sagte von wegen, diese Chance mussten wir einfach nutzen. In seiner ersten Saison mit Miami hat Warfield nur 28 Pässe überhaupt gefangen. Aber trotzdem 703 Yards, was 25,1 Yards pro Catch ist. Wow, das ist ein heftiger Average Record, muss man ganz klar sagen. Letztendlich gab es ein 10-4 Record für die Dolphins und sie haben dann gegen die Oakland Raiders in der Divisional Round 1970 verloren. Warfield wurde dann wichtiger. In der nächsten Saison hat er 43 Pässe für 996 Yards gefangen und führt die Liga in Receiving Touchdowns an, nämlich mit 11 Touchdowns. In den ersten beiden Playoff-Spielen gegen Kansas City und Baltimore, damals noch die Baltimore Colts, heute wären es Indianapolis Colts, fing er 9 Pässe für 265 Yards und einen Touchdown. Bei der Super Bowl-Niederlage gegen die Dallas Cowboys hatten sie dann den Star-Cornerback Mel Renfro auf Paul Warfield angesetzt. Der hat dann nur 4 Bälle gefangen für insgesamt 39 Yards und die Dolphins haben bekanntermaßen 24-3 verloren. Dann kam die Perfect Season, wo er 2 Spiele verpasste, aber trotzdem immer noch 606 Yards erzielt hatte. Auch in den Postseason Games 149 Yards bei 7 Pässen. Zweimal hat er den Ball sogar als Ballträger, also als Running Back getragen für 41 Yards. Und so haben wir auch die Washington Redskins geschlagen. Naja, in der 73er Saison hat er nur 29 Pässe gefangen während der gesamten 73er Saison. Davon waren es allerdings 11 Touchdowns, was natürlich wieder relativ weit Richtung Ligaspitze ging. Und 4 davon in der Hälfte des letzten Spiels der Regular Season gegen Detroit, in der ersten Hälfte des Regular Season Spiels gegen die Detroit Lions. Das war das letzte Spiel der Regular Season. Da hat er 4 Touchdowns in einer Halbzeit erzielt. Naja, in den weiteren Playoff-Spielen hat er dann 7 Pässe für 155 Yards und einen Touchdown gefangen. Und so haben wir den Super Bowl das dritte Mal hintereinander erreicht und ihn diesmal verteidigt eben gegen die Minnesota Vikings. Dann ging sein Stern langsam unter. Er fing weniger, immer weniger und ging letztendlich in die World League of Football zu den Memphis Housemen. Da war er allerdings nur ein Jahr, ging dann wieder zurück in die NFL zu den Cleveland Browns, wo er dann nochmal ein paar schöne Jahre hatte und wo er dann letztendlich, wenn mich nicht alles täuscht, 1977 retirierte. Insgesamt hat er in 13 NFL-Saisons 427 Receptions gehabt für 8.565 Yards, 85 Touchdowns und 20,1 Yards per Catch. Diese 20,1 Yards per Catch, dieser Durchschnitt, ist tatsächlich der höchste unter allen Spielern, die mehr als 300 Receptions haben. Ja. Außerdem hat er 204 Yards bei 22 Rushing Attempts noch dazu geholt. In 18 Playoffs spielt 58 Pässe für 1.121 Yards und 5 Touchdowns. Nochmal, man bedenke, alles zu einer Zeit, in der das Passing Game absolut nicht das Wichtigste war. wo es schwieriger war. Naja, wer, als er retired hat, waren seine 1121 Postseason Receiving Yards die zweithöchsten in der gesamten NFL-History. Nur Fred Blitnoff hat ihn um 46 Yards übertroffen. Für Miami hat er insgesamt 60 Spielen, 156 Receptions erzielt, 3355 Yards, das sind 21,5 Yards pro Reception, das heißt, er hat auch da seinen absoluten Durchschnitt gehalten, und 33 Touchdowns. 1983 wurde er dann in seinem First Year of Eligibility, oh Gott, immer diese schwierigen Worte, überhaupt, da kann ich gleich noch was zu sagen zum Thema Worte und Aussprache und so. Wurde er dann in die Hall of Fame eingenommen. Das haben nur fünf andere Dolphins-Spieler auch geschafft. Ist ein Mitglied des NFL 1970s All-Decade-Team, beste Spieler einer Dekade. Er wurde von den Sporting News 1999 auf Platz 60 der 100 größten Football-Player of all time gerankt. Natürlich gehört er zu Miami Dolphins Honor Roll, auch zur Cleveland Browns Ring of Honor Roll und so weiter. Und ja, ganz entscheidend ist auch, wie gesagt, er gehört auch zu den NFL Top 100 of all time. Um mal klar zu machen, wer noch alles als Receiver bei diesem NFL 100 All-Time Team dabei war, da gehört Larry Fitzgerald zu, Marvin Harrison, Randy Moss, Jerry Rice, eben Paul Warfield, gibt auch noch ein paar andere, zum Beispiel Raymond Berry, Lance Arbors und so weiter. Aber da reiht er sich relativ weit oben ein. Ja, was kann man noch über Paul Warfield sagen? Da habe ich jetzt ja schon eine ziemliche Lobeshymne gemacht. Aber was man vielleicht noch zu seinen Fähigkeiten sagen kann. Er war extrem schnell, extrem beweglich und ein Sprungmonster. Das heißt, alle drei Sachen, wo man heute für Spezialisten hat, man hat ja meistens einen beweglichen Route-Runner oder einen Speedster oder halt eben einen Contested Catcher, das war alles bei ihm, alles in einem Spieler vereint. Und hinzu kam noch, in der Zeit, wo das Laufspiel wichtig war, spielt das natürlich auch eine große Rolle, nämlich er war außerdem noch ein extrem guter Blocker. Leider ist er heutzutage nicht mehr so wahnsinnig bekannt, aber er hat Maßstäbe gesetzt, was das Footballspielen angeht, vor allen Dingen in dieser frühen Zeit. Von den Receivern, die ich vorhin erwähnt habe, ist Don Hudson noch von 1935 bis 1945, Elroy Hirsch von 46 bis 57, Raymond Berry und Lance Arbors. Das sind die ungefähr zeitgleich vor ihm noch mit ihm gespielt haben. Und da hat er, meine ich, er hat nämlich ist in Rente gegangen als Receiver All-Time-Leading mit Touchdowns. Heute ist das Spiel mehr auf Pass ausgelegt. Heute reißen die Zahlen vielleicht niemand mehr so unbedingt vom Hocker. Ich kann nur sagen, es war dementsprechend großartig. Guckt euch Spiele von Paul Warfield an. Es ist beeindruckend. Ja, und vielleicht noch zu guter Letzt was zu seinen Körpermaßen gesagt. Das Problem ist, Größe und Gewicht von Paul Warfield sind nicht offiziell dokumentiert worden. Das war damals noch anders, weil es nicht so einheitlich war. Er wird so circa 1,83 Meter, also circa 6 Fuß angegeben. Was sein Gewicht angeht, weiß ich natürlich nicht genau. Kann ich nicht sagen. So, dann kommen wir noch zu dem letzten kurzen Thema, das ich an der Stelle erwähnen möchte. Paul Warfield ist mit Sicherheit ein Spieler, wo es keine großen Ausspracheprobleme gibt. Aber ich habe zum Beispiel in der letzten Folge über Kicker gesprochen. Und da habe ich zum Beispiel einen Kicker Orlando Mare genannt. Liegt vielleicht an meinem italienischen Erbe. Man liest es, man sagt Mare. Ich gehe davon aus, dass er Mary ausgesprochen wird. Aber es ist halt oft so. Das, was man als erstes sieht, liest man halt. Dasselbe Problem hatten wir mit unserem zypriotischen Kicker. Ich habe ihn Garo Yeprimian ausgesprochen. Aber wenn man bedenkt, dass er eigentlich Zypriote war, der später dann ausgewandert ist, muss er wahrscheinlich Garo Yeprimian ausgesprochen worden sein. Ich kann leider kein Zyprisch oder Griechisch. Ich weiß auch nicht, ich gehe auch davon aus, dass die Amerikaner nicht immer alles richtig aussprechen. Auf jeden Fall, das tut mir leid. Ich kokettiere gerne mal so ein bisschen mit der falschen Aussprache und ich könne ja angeblich kein Englisch. Es gab ja diesen unseren Cornerback, wo ich immer Igbinogene gesagt habe. Natürlich weiß er, dass er Igbinogene heißt. Alles gut, alles schön. aber da habe ich tatsächlich auch nicht rechtzeitig recherchieren können. Die Folge soll ja auch gleich erscheinen, wie er wirklich ausgesprochen wird. Das tut mir auch leid. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Und bis dahin, stay tuned and fins up.